Ja, liebe Geschwister, heute wollen wir uns mit einem sehr bekannten Abschnitt des Johannesevangeliums aus der Hirtenrede Jesu ansprechen lassen. Unser Predigtabschnitt aus Johannes 10, die Verse 11 bis 18, sind in meiner Konkordanz überschrieben: Jesus als der gute Hirte. Ich lese uns Johannes 10, Vers 11 bis 18. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe, und ich habe noch andere Schafe. Sie sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich's wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Herr, dir sei Dank für dein Wort. Segne es uns jetzt in aller unser Herzen. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir kommen eben aus der Passionszeit, wo wir in besonderer Weise das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus vor Augen geführt wurde. Doch wenn wir in den letzten Wochen, besonders denke ich an die Narretei des Faschings, unser menschliches Umfeld mit ansehen mussten, hatte man den Eindruck, nicht mehr der gute Hirte. Nicht mehr das Leiden und Sterben unseres Herrn ist in unserer Zeit gefragt, sondern ein anderer Herrscher hat die Massen in seinen Bann gezogen. Denn Martin Luther in seinem Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« mit den Worten beschreibt: »Groß Macht und viel ist, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen.« Wie hat doch gerade Martin Luther, gerade auch in unserer Zeit, mehr als je mit seiner Feststellung über die Machenschaften der Finsternismächte auf den Punkt gebracht, dass die Menschen mit großer Macht und List verführt werden, indem ihnen vorgegaukelt wird, dass im schrankenlosen Vergnügen die Lebensbedürfnisse der Menschen befriedigt würden. Doch zeigt doch zum einen, die Menschen sehnen sich in unserer hektischen Zeit mehr als je zuvor nach Annahme, Nähe und Geborgenheit. Doch genau das gibt ihnen der große Verführer nicht. Das gaukelt er den Menschen in den sogenannten, wie wir es erlebt haben oder beobachtet haben, in den Prunksitzungen der Karnevalsvereine vor. Die Realität, und das ist die List der dunklen Mächte, holt dann diese verführten Menschen in verfahrenen zwischenmenschlichen Beziehungen und oder vielfach sogar bis zu Gerichtsprozessen in vielerlei Rechtsstreitigkeiten wieder ein. Und was dann diesen großen Verführer dann auch nicht mehr interessiert. Und weil das bittere Realität ist, hat die Gemeinde Jesu den großen und dringenden Auftrag, die Botschaft des wahren guten Hirten in unser persönliches und weiteres Umfeld hinauszutragen, so wie es uns David in kurzen, persönlichen, einprägsamen, erfrischenden und tröstenden Worten des guten Hirten im Psalm 23, den wir als Lesung hörten, beschrieben hat. Aber natürlich gelten diese herrlichen Merkmale dieses guten Hirten zuallererst für jeden Einzelnen von uns. Ich möchte einige Punkte aus Psalm 23 noch einmal wiederholen. Dort heißt es, der Herr ist mein Hirte. In diesem kurzen Satz ist der wichtigste Buchstabe des Alphabets. Wisst ihr das? Es ist ein Unterschied, ob es ein Hirte ist oder ob es mein Hirte ist. Und dann, wenn er mein Hirte ist, dann sehen wir die Eigenschaften des guten Hirten. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er ist bei mir im dunklen Tal. Und du, also er, bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und er salbt mein Haupt mit Öl und schenkt mir voll ein. Und schließlich, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Es ist wirklich kostbar für jeden von uns, diesen Psalm 23 immer wieder ganz eindringlich und persönlich zu beten. Er tut alles für uns. So dürfen wir Kraft schöpfen für die Widrigkeiten unseres Lebens. Doch kommen wir nun zu unserem Textabschnitt. Was der gute Hirte eingesetzt hat, um die Werke des Teufels zu zerstören, das bezeugen die Verse 11 bis 15 unseres Bibelabschnitts. Sie bilden den zentralen Abschnitt der Hirtenrede Jesu in Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. In nur knapp verhüllter Form gibt sich Jesus als der Messias zu erkennen und zeigt zugleich die Grundlinie seines messianischen Wirkens auf. Und diese Grundlinie heißt Kreuzesleugnen und Sühnetod. Ich bin der gute Hirte. Anfang dieses Kapitels sprach Jesus vom Hirten in der dritten Person, Vers 1 folgende. Und nun bezieht Jesus dieses Hirtenwort auf sich. Ich bin's. Und damit haben wir das vierte Ich bin-Wort des Johannesevangeliums vor uns. Das Wort gut ist im griechischen Text besonders betont. Es unterscheidet Jesus von den falschen und bösen Hirten. Ich bin der gute Hirte heißt, ich bin der richtige, Gott wohlgefällige Hirte. Der Hirte, den das Alte Testament an vielen Stellen ersehnt und angekündigt hat. Und da dieser im Alten Testament angekündigte gute Hirte Gott selbst sein soll, gibt Jesus zugleich zu erkennen, dass er die göttliche Würde und Vollmacht hat. Bis in die apostolischen Schriften hinein ist Jesus als der gute Hirte wichtig. Doch damit ist der Kernsatz noch nicht angesprochen, durch den Jesus sich selbst als den guten Hirten charakterisiert. Während Israels böse Hirten die Schafe für sich das Leben lassen ließen, sagt Jesus umgekehrt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wörtlich setzt sein Leben ein, gibt sein Leben hin für die Schafe. Natürlich gibt dazu uns das Hirtenleben den anschaulichen Hintergrund. Der Beruf des Hirten galt als gefahrvoll. David schildert in 1. Samuel 17, Vers 34 folgende, die Kämpfe, die er als Hirte gegen Löwen und Bären zu bestehen hatte. Aber Jesus meint mehr als das, dass er im Sinne eines irdischen Messias ein Beschützer der Seinen sein werde. Er denkt an den Auftrag zum Sühnetod, der ihm in der Taufe, siehe, das ist Gottes Lamm, erteilt wurde. Und so bildet Johannes 10 das johannäische Gegenstück zu Matthäus 20, 28 und Markus 10, 45 über die Weissagung seines Todes. Diese beiden Verse haben eine identische Aussage. Lese uns Matthäus 20, 28. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Und für Schafe heißt zugunsten und stellvertretend. Die Schafe sind hier wie in den Versen 14 folgende diejenigen, die Jesus als ihren Herrn annehmen und ihm nachfolgen. Wir stehen also hier vor einer zentralen Sühnetodaussage Jesu. Und im scharfen Gegensatz zum guten Hirten tritt der Mietling, der nicht Hirte ist. Mietling heißt bezahlter Hüter oder noch gröber formuliert Schäferknecht. Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich, dass der Hirte zugleich der Eigentümer der Schafe sein muss. Der bezahlte Mietling gibt sein Leben nicht für die Schafe, die ihm nicht gehören. Vielmehr verlässt er die Schafe und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Schutzlos preisgegeben raubt sie der Wolf und zerstreut er den Rest, der panikartig auseinanderstiebt. Das alles ist als Naturvorgang sehr anschaulich für uns Menschen. Doch, was bedeutet dieser Vers? Alle sogenannten Messiasse, außer Jesus, sind Mietlinge. Da ihnen Gott, die Schafe, sprich das Gottesvolk, nicht zu eigen gegeben hat. Nicht einmal die Hirten, die Jesus selbst eingesetzt, werden zu Eigentümern der Herde, wenn sie auch keine Mietlinge im Sinne unseres Textes sind. Das wäre für manche Prediger und Ältesten einer Gemeinde eine sehr gute Lernlektion. Zweitens, ohne Jesus als den wahren Hirten ist die Herde, das Volk Gottes, schutzlos den Feinden preisgegeben. Drittens, die Gemeinde lebt im Bereich des Wolfes. Ist uns das immer klar? Die Gemeinde Jesu lebt im Bereich des Wolfes. Der Wolf ist in der Bibel ein gefürchtetes Raubtier und zugleich ein Bild für blutsaugende Fürsten und Herren sowie für Verfolger und Irrlehrer. Dass Wolf und Schaf friedlich zusammenweiden, ist nach Jesaja 11, 6 und 65, 25 ein unübertrefflicher Ausdruck für die versöhnte Schöpfung am Ende der Zeiten. Doch so weit sind wir noch nicht. Aus diesem biblischen Vergleich ergibt sich, dass Jesus in Vers 12 beim Wolf sehr wahrscheinlich an die verheerende Wirkung der Irrlehrer und Verfolger gedacht hat. Vielleicht dachte er sogar an den Wolf par excellence, das heißt den Bösen in Person. Vers 13 unterstreicht nochmals die Aussage von Vers 12. Was kann man denn von einem Mietling anders erwarten? Letzten Endes liegt dieser Mietling nichts an den Schafen, weil sie ihm ja nicht gehören. Das ist ein Schulbeispiel eines verständlichen Egoismus. Keiner der Weltherrscher und falschen Messiasse konnte diesen Schatten seines Egoismus überspringen. In den Versen 14 und 15 verfährt Jesus wie die göttliche Weisheit Israels, wie sie in den Sprüchen Salomos beschrieben, indem er die beiden Kernsätze wiederholt. Ich bin der gute Hirte und ich lasse mein Leben für die Schafe. Vergleiche Sprüche 1, 20 folgende. Diese Weisheit der Sprüche Salomos, das haben wir zurzeit in unserem Hauskreis. Da kann man sehr, sehr viel lernen davon. Kann ich wirklich empfehlen. Denn durch Wiederholungen prägten sich die Jünger solche Kernsätze ein. Deswegen ist es auch sehr wichtig, was leider in unserer heutigen Zeit sehr wenig passiert, Bibel, Sprüche, Verse auswendig zu lernen und sich auf eine Übersetzung zu einigen. Ich habe die Luther-Übersetzung 84, weil da habe ich vieles auswendig gelernt. Bei allem anderen komme ich durcheinander. Und deswegen ist es wichtig, diese Übersetzung, wo einem einfach liegt, zu nehmen und die auswendig zu lernen. Weil das hat man auch noch im Gedächtnis, wenn man keine Bibel zur Hand hat. Wer weiß, in was für Situationen wir noch kommen. Hinzu tritt aber ein weiterer Gedanke, nämlich der der Gemeinschaft mit den Jüngern. Diese Gemeinschaft wird dort zur engsten Beziehung, wo Jesus sein Leben für sie hingibt. Um sie auszudrücken, benutzt Jesus das Wort kennen oder erkennen. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Kennen ist hier wie meistens in der Bibel mehr als intellektuelles Wissen. Es bedeutet das Erkennen des anderen in der konkreten Begegnung. Die Jünger kennen also den Herrn aus praktischer Erfahrung, die er mit uns gemacht hat. Aber Jesus kennt auch uns aus den realen Erfahrungen, die er mit uns gemacht hat. Sie ist zum einen deprimierend und zum anderen tröstlich zugleich. Er weiß also, wie wir in Wirklichkeit sind und er lebt und stirbt dennoch für uns. Aber nun geht es nicht nur um die Gemeinschaft zwischen Jesus und seinen Jüngern, sondern es geht auch darum, dass wir durch Jesus in die Gemeinschaft mit dem Vater hineingenommen werden, in der er selbst lebt. Das wird leider viel zu wenig auch verkündigt. Diese Erweiterung der Gemeinschaft zwischen Vater und dem Sohn auf die Jünger, das ist ein wesentlicher Bestandteil des hohen priesterlichen Gebets. Halten wir also fest, der gute Hirte erlöst uns nicht nur durch seinen Sühnetod, sondern führt uns auch in die Gemeinschaft mit dem Vater. Der Vers 16 hat für uns als Nichtjuden eine ganz besondere Bedeutung. ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Weil die Schafe ein konstantes Bild für Israel waren, konnte bisher der Eindruck entstehen, Jesus sei nur für Israel da. Und dem widerspricht Vers 16 nachdrücklich. Schon der Prophet Jesaja sieht in seiner alttestamentlichen Prophetie, so circa 700 Jahre vor Christus, eindeutig die universale Weite des Erlösungswerks Christi. Dort heißt es, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Israels aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seiest mein Heil bis an die Enden der Erde. Jesaja 42, 66, 2 folgende. Der Ausdruck, ich habe noch andere Schafe, spricht die tiefe Überzeugung Jesu aus, dass die Völkermission erfolgreich sein wird. Dem Begriff Stall begegnen wir auch schon bei dem alttestamentlichen Propheten Micha. In Micha 2,12 heißt es, ich will sie wie Schafe miteinander in einen festen Stall tun und wie eine Herde in ihre Hürden. Nicht aus diesem Stall heißt dann, nicht aus Israel, sondern aus den Völkern. Und auch diese muss sich herführen. Es geht aber nicht nur darum, dass Jesus sie herführt, sondern vor allem, dass sie Jesus dem Vater bringt. Diese Schafe werden auf meine Stimme hören, das heißt auf die Stimme Jesu, die ihnen seine Boten, und das heißt ganz konkret auch in der Bibel, begegnet. Dabei beachten wir, dass nicht alle Angehörigen der Völker in diesem Sinne hören. Jesus spricht ja nur von einem Teil der Völkerwelt, nämlich diejenigen, die an ihn glauben will. Das Ergebnis hat eine universale Dimension. Es wird sein, ein Hirte und eine Herde. Und eine Herde, das bedeutet nicht, dass es sich um eine einheitlich, straff organisierte Organisation handelt, sondern dies meint die eine, unsichtbar und geglaubte Kirche unseres christlichen Glaubensbekenntnisses. Zum Schluss wollen wir noch die Verse 17 und 18 bedenken. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Und dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Deshalb liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse. Gerade das Kreuz führt ja den Heilsplan des Vaters zum Erfolg. Auf diese Weise ist es geradezu der engste Berührungspunkt der Liebe des himmlischen Vaters, wie es auch bei der Taufe Jesu zum Ausdruck kam, und der Liebe des Sohnes zum Vater. Doch schließt Vers 17 nicht mit dem Hinweis auf die Lebenshingabe. Es blickt vielmehr über den Tod hinaus auf die Auferstehung, um es wieder zu nehmen, nämlich aus der Hand des Vaters. In Vers 18 macht Jesus zwei Aussagen über seinen Sühnetod, die auf den ersten Blick in Spannung zueinander stehen. Erstens, er gibt sein Leben vollkommen freiwillig hin. Und zweitens, er handelt dabei gemäß des Auftrags des Vaters. Es handelt sich hier um eine ähnliche Spannung wie bei dem Verhältnis von freier menschlicher Entscheidung und göttlicher Vorherbestimmung. Beides ist jedoch zu belassen, wenn es auch nicht mit unserer Logik in Einklang gebracht werden kann. Wenn Jesus hier öffentlich von dem Auftrag spricht, den er von seinem himmlischen Vater empfangen hat, dann gibt er zu erkennen, sein ganzer Weg steht in Übereinstimmung mit dem Willen des himmlischen Vaters. Und zweitens, er ist bereit, diesen Auftrag auch durchzuführen. Und das ist unser wahres Glück, wie es uns Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 6, ganz persönlich zuruft. Dort heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Deswegen dürfen wir getrost und fröhlich in den Lobgesang des Hebräerbriefschreibers mit einstimmen. Hebräer 4, Vers 15 und 16. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mit mir mitleiden könnte in unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Darum, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ihm, unserem Herrn, sei Lob, Preis und Anbetung. Amen.